And tonight, our proclamation is directly related to the theme of what I will be speaking about.
Unsere heutige Proklamation steht im direkten Zusammenhang mit dem Thema, über das ich sprechen werde. Der Text kommt von Epheser 2, 8 bis 10. We have been saved through faith. Denn aus Gnade sind wir errettet durch Glauben, und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich werde nun das Thema weiterführen, das ich in unserer letzten Lehreinheit begonnen hatte, nämlich die sechs großen fundamentalen Lehren des christlichen Glaubens, wie sie in Hebräer 6, 1 und 2 angeführt werden. Ich wiederhole sie kurz. Die Buße von toten Werken, der Glaube an Gott, die Lehre von den Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten, das ewige Gericht. In unserem letzten Treffen befassten wir uns mit dem Thema durch Buße zum Glauben. Ich sprach über Buße und schnitt auch schon das Thema Glauben an. Heute Abend werde ich das Thema Glauben weiter vertiefen. Der Titel dieser Botschaft lautet Glaube und Werke. Zwei einfache Worte, die im Neuen Testament sehr oft erscheinen. Dennoch ist es höchst erstaunlich, dass so viele Christen keine klare Vorstellung davon haben, in welcher Beziehung Glaube und Werke zueinander stehen. Mit Glaube ist einfach das gemeint, was wir glauben. Mit Werke ist einfach das gemeint, was wir tun. Wie sieht die korrekte Beziehung zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir tun, aus? Zu Anfang möchte ich einen kurzen Abriss des Evangeliums geben. So vielen von uns geht das Wort Evangelium so leicht über die Lippen und wir sprechen darüber, als wüssten wir ganz genau, was wir damit meinen. Doch ich denke, dass viele Menschen über das Evangelium reden, ohne genau zu wissen, was das Evangelium eigentlich ist. Es wird von Paulus sehr klar und deutlich in 1. Korinther 15, 1 bis 5 beschrieben. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid, dann erklärt Paulus, was das Evangelium ist. Das Evangelium lässt sich in drei einfachen historischen Tatsachen zusammenfassen. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Evangelium besteht demnach aus drei einfachen historischen Tatsachen. Christus starb für unsere Sünden, er wurde begraben und er wurde am dritten Tag auferweckt. Und wo diese drei Tatsachen nicht gepredigt werden, wird auch das Evangelium nicht gepredigt. Heutzutage hört man so oft eine Verkündigung des Evangeliums, in der das Evangelium eigentlich gar nicht zu finden ist. Das sind die drei Enden, die wir festhalten müssen. Christus starb für unsere Sünden, er wurde begraben und er wurde am dritten Tag auferweckt. Die erste Autorität, die dies beglaubigt, sind nicht die Augenzeugen, die Jesus nach seiner Auferstehung sahen, sondern die Schriften. Sie sind die endgültige Autorität. Paulus sagt zweimal, nach den Schriften. Anschließend erwähnt er verschiedene Leute, die Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Vergesst jedoch nicht, dass die entscheidende und endgültige Autorität in allen Glaubensfragen die Schriften sind. Paulus erklärt im Folgenden, dass uns Gerechtigkeit verliehen wird, das heißt, dass wir für gerecht erachtet werden, wenn wir diese einfachen Tatsachen im Glauben annehmen, ohne Werke, also ohne unser Zutun. Paulus sagt, das geschehe nicht aufgrund dessen, was wir tun, sondern aufgrund dessen, was wir glauben, nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Es ist sehr wichtig, das zu begreifen. In Römer 4 erläutert er dann, was wir von Abraham lernen können, denn es heißt ja, dass Abraham aufgrund seines Glaubens für gerecht erachtet wurde. Paulus verdeutlicht, was das für uns heißt und sagt in Römer 4,4, wenn nun jemand Werke verrichtet, so erhält er den Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Wenn du für jemanden arbeitest und deinen Lohn bekommst, dann ist das keine Gnade, sondern etwas, das dir zusteht. Die Gerechtigkeit erlangen wir hingegen nicht auf diesem Wege. Wir bekommen sie nicht aufgrund unserer Werke. Wir können sie nicht verdienen. Dann kommt ein höchst erstaunliches Statement. Und ich sage immer, wenn dich das, was du in der Bibel liest, nie überrascht, dann hast du die Bibel nie richtig gelesen. Denn sie enthält höchst überraschende Aussagen. Paulus fährt also fort in Römer 4,5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn du also möchtest, dass dir jetzt Gerechtigkeit angerechnet wird, was musst du dann als allererstes tun? Hör auf zu arbeiten. Wer dagegen keine Werke verrichtet, heißt es hier, solange du glaubst, du könntest dir diese Gerechtigkeit durch das verdienen, was du tust, wirst du sie nicht bekommen. Für religiöse Menschen ist das das Allerschwierigste, weil sich die Vorstellung, wir müssen etwas tun, um uns die Gunst Gottes zu verdienen, so sehr in unserem Denken festgesetzt hat. Doch Gunst kann man sich nicht verdienen, Gnade kann man sich nicht verdienen. Schon von der Definition dieser beiden Worte her kann man sie sich nicht verdienen. Wenn du also von Gott für gerecht erachtet werden möchtest, musst du als allererstes aufhören, dich abzumühen. Arbeite nicht, streng dich nicht an. Für viele Leute ist das eine verblüffende Aussage, doch die Bibel ist nun mal ein verblüffendes Buch. In welchem Verhältnis stehen nun Glaube und Werke tatsächlich zueinander? Nicht, dass die Werke unwichtig wären. Entscheidend ist, an welcher Stelle sie stehen. Ruth und ich zitierten eingangs Epheser 2, 8 bis 10. Ich lese die Stelle nochmal. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir können uns nicht einmal rühmen, dass wir Glauben hatten, denn wir hatten nur deshalb Glauben, weil Gott ihn uns gegeben hatte. Wir können ihn nicht aus uns selbst heraus produzieren. Weiter heißt es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. An vielen Stellen, wo von Menschen die Rede ist, die glauben, sie wären aufgrund ihrer Werke gerecht gemacht worden, sagt Paulus, nein, damit sie sich nicht dessen rühmen. Eine Werksreligion nährt den menschlichen Stolz. Und Stolz ist die große zentrale Sünde des Menschen. Deshalb hat Gott einen Weg festgelegt, wie wir gerecht gemacht werden können, ohne damit unserem Stolz Nahrung zu geben. Denken wir nur an Leute, deren Religion sehr komplex ist. Ich möchte keine Namen nennen, weil ich nicht den Anschein erwecken möchte, ich würde jemanden angreifen. Doch im Grunde ist es so, je komplexer ihre Religion ist, desto stolzer sind sie. Schließlich tun sie etwas wirklich Beschwerliches und Schwieriges wie Fasten, Opfer bringen und so weiter. Das nährt den menschlichen Hochmut. Doch Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Deshalb hat Gott einen Weg gefunden, wie wir vor ihm für gerecht erachtet werden können, ohne dass unser Stolz Nahrung bekommt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Christen, die sehr gesetzlich sind, die sehr auf die Einhaltung von Regeln pochen, oft nicht besonders liebevoll sind? Wenn du dir von ihnen Liebe erhoffst, würdest du nicht viel bekommen. Im Grunde sind Gesetzlichkeit und Liebe eigentlich Gegensätze. Aus diesem Grund müssen wir ständig vor allem auf der Hut sein, was unserem Stolz Auftrieb geben kann. Und im Grunde gibt Religion dem Hochmut Nahrung. Wenn es eine Religion ist ohne die Gnade Gottes, dann nährt sie unseren Stolz. Doch die Werke haben auch ihren Platz. Sie sind nicht belanglos. Sie müssen nur an der richtigen Stelle stehen. Klarer als in Epheser 2,10 kann man es meines Erachtens nicht ausdrücken. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn Gott uns in Christus vom Neuen geschaffen hat, und die Bibel sagt ja, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, dann hat er für diese neue Schöpfung auch die dementsprechenden Werke vorbereitet. Doch das alte fleischliche Wesen kann nicht in den guten Werken wandeln, die Gott bereitet hat. Du musst zuerst durch den Glauben von Neuem geschaffen werden, um anschließend in den guten Werken wandeln zu können. Und dann kommt den guten Werken eine außerordentliche Bedeutung zu. Doch man muss auf die richtige Reihenfolge achten. Als erstes die Neuschöpfung durch den Glauben, dann die guten Werke, die Gott für uns bereitet hat. Ich weiß nicht, ob euch schon einmal aufgefallen ist, dass ihr euch nicht ausdenken müsst, was ihr alles für Gott tun sollt, wenn ihr eine neue Schöpfung in Christus geworden seid. Gott hat sich das schon alles bereits ausgedacht. Ihr müsst lediglich herausfinden, welche Werke Gott im Voraus für euch bereitet hat. Versuche nicht, einen eigenen Plan für dein Leben zu entwerfen. Finde stattdessen heraus, welchen Plan Gott hat. Der sieht oft ganz anders aus, als wir erwarten würden. Dazu ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war ein Einzelkind. Ich hatte weder Brüder noch Schwestern. Vom 9. bis zum 25. Lebensjahr war ich im Internat. Ich hatte hier und da eine Freundin, doch sonst kam ich nie mit Mädchen zusammen. Mädchen waren für mich im Großen und Ganzen geheimnisvolle Wesen, mit denen ich nicht viel anzufangen wusste. Doch als Gott mich berief, heiratete ich eine Frau, die ein Kinderheim hatte, und mit dem Tag unserer Heirat wurde ich der Adoptivvater von 8 Mädchen. Kein Mensch hätte gedacht, dass das der passende Weg für Derek Prinz gewesen wäre. Wenn ich mein Leben selbst geplant hätte, hätte ich diesen Tag sicher weggelassen. Doch das waren die guten Werke, die Gott für mich vorbereitet hatte, damit ich in ihnen wandeln sollte. Obwohl ich oft versagt habe, gibt es mir ein Gefühl der Zufriedenheit zu wissen, dass ich im Grunde in den guten Werken wandle, die Gott für mich vorbereitet hat. Nun beschäftigen wir uns ein wenig mit einer Definition, und hierzu brauchen wir einen klaren Verstand. Eigentlich brauchen wir immer einen klaren Verstand. Stimmt ihr mir dazu? Wir müssen uns kurz mit dem Wesen der Gnade befassen. Gnade ist ein herrliches Wort, wird jedoch oft missbraucht. Ich predigte einmal in einer Gemeinde und sagte, oft ist es so, dass die Gemeinden die Gnade in ihrem Namen haben, oft am wenigsten über Gnade Bescheid wissen. Dann fiel mir auf, dass ich gerade in einer solchen Gemeinde predigte. Wie dem auch sei, es ist einfach so, viele Menschen, die das Wort Gnade verwenden, haben keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Die Grundbedeutung von Grace, das englische Wort für Gnade, ist Wohlgestalt, Schönheit. Die erweiterte Bedeutung ist eine Schönheit, die Gott uns verleiht, weil wir an ihn glauben. Er macht uns durch seine Gnade. Paulus sagt in Römer 11, Vers 6, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Mit meinen eigenen Worten ausgedrückt, du kannst dir Gnade nicht verdienen. Alles, was du dir verdienen kannst, ist nicht Gnade. Für viele von uns ist das geradezu demütigend. Wir müssen uns auf die Gnade Gottes verlassen. Wir können sie uns nicht verdienen. Wir können uns die Gnade Gottes nicht aus eigener Kraft aneignen. Aus Gnade sind wir errettet worden durch Glauben. Und ausgerechnet dann, wenn du anfängst, Begeisterung dafür zu entwickeln, dass du Glauben hast, sagt Paulus, und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Wenn du aus Glauben errettet worden bist, gibt es nichts, überhaupt nichts, wofür du dir selbst auf die Schulter klopfen könntest. Gott hat dies so eingerichtet, um dich vor der schlimmsten Sünde überhaupt zu bewahren, dem Stolz. Ich möchte mich noch eingehender damit befassen, in welcher Beziehung Glaube und Werke zueinander stehen, also das, was wir glauben und das, was wir tun. Meines Wissens kommt alles, was ich sagen werde, direkt aus dem Neuen Testament. Und dennoch werden es viele von euch bestürzend, ja sogar schockierend finden. Ich habe eines festgestellt, die meisten bekennenden Christen reagieren mit Bestürzung, wenn man ihnen die einfache neutestamentliche Heilsbotschaft über die Errettung aus Gnade predigt. Ich sagte einmal vor einer Versammlung, die etwa so groß war wie diese, das Christentum besteht selbstverständlich nicht aus Regeln und Vorschriften. Dann schaute ich mir die Leute an, sie waren schockiert. Ich denke, sie wären weniger schockiert gewesen, wenn ich gesagt hätte, Gott ist tot. Sie sahen im Christentum nichts anderes als Regeln und Vorschriften. Vielleicht geht es euch genauso. Aber ich sage euch, das Christentum ist kein System aus Vorschriften. Man kann nicht durch Vorschriften und Regeln hineinkommen. Was sagt Paulus nun in Römer 3, Vers 20?
Let's look at what Paul says in Romans chapter 3. Verse 20.
Nebenbei, der ganze Römerbrief dreht sich um die Frage nach der Gerechtigkeit. Das ist das zentrale Thema des Römerbriefs. Wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Viele, viele Jahrhunderte zuvor hatte Hiob in seinem Leid gerufen, in Hiob 9, Vers 2, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Seine religiösen Freunde machten sich über die Vorstellung lustig, dass überhaupt je ein Mensch vor Gott gerecht sein könnte. Doch Gott hörte Hiobs Schrei. Und viele, viele Jahre später beantwortete er seine Frage, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht sein? Nämlich im Römerbrief. Die Antwort ist nicht durch Regeln und Vorschriften. Paulus sagt also in Römer 3, Vers 20, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, das heißt kein Mensch, vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. In anderen Bibelübersetzungen steht oft das Gesetz anstelle von Gesetz. Doch die eben gelesene Version entspricht dem griechischen Original. Mit 10 habe ich angefangen, Griechisch zu lernen. Ich denke also, ich weiß, was ich sage. Paulus spricht hier nicht von dem Gesetz, sondern er sagt, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Du entgegnest vielleicht, was war eigentlich der Sinn des Gesetzes? Das Gesetz war Gottes Diagnosemittel, um dein Problem ans Licht zu bringen, um zu offenbaren, dass du ein Problem hast, nämlich die Sünde. Das Gesetz kann dein Problem zwar diagnostizieren, aber nicht lösen. Es kann nur durch Gnade gelöst werden. Deshalb brauchst du das Gesetz, das dich an den Punkt bringt, an dem du erkennst, dass du Gnade brauchst. Das ist der Sinn des Gesetzes. Jakobus sagt in Jakobus 2, 10 und 11, denn wer das ganze Gesetz hält, hier ist vom mosaischen Gesetz die Rede. Aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Versteht ihr, was Jakobus sagen will? Entweder hältst du das Gesetz ganz oder du hältst es gar nicht. Wer das Gesetz nur zu 99% hält, hält es gar nicht. Das Gesetz ist ein komplettes System. Nebenbei bemerkt, niemand von uns kann das Gesetz auch nur annähernd zu 99% halten. Die orthodoxen Juden sagen, man müsste 613 Gebote halten und unter vier Augen gestehen sie einem dann, dass sie im Grunde nicht mehr halten als ungefähr 32. Kein Mensch auf Erden hält das ganze Gesetz des Mose. Niemand hat das je getan, mit einer Ausnahme. Wisst ihr wer? Jesus. Genau. Er sagte zu seinen Zeitgenossen, wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Sie hatten dem nichts entgegenzusetzen. Er ist der Einzige, der das Gesetz vollkommen hielt. Du und ich, wir sind dazu nicht fähig. Als ich mich in der britischen Armee bekehrte und dann anfing, mit den Leuten über die Bekehrung zu sprechen, stellte ich fest, dass ihr Denken immer in Richtung Religion ging, nie in Richtung Errettung und Bekehrung. Im Großen und Ganzen war es so, dass jeder Einzelne von ihnen mit einer kleinen Liste von Regeln aufwartete, die er alle hielt. Das war seine Gerechtigkeit. Sie war maßgeschneidert auf seine Situation. Wenn er etwas Falsches tat, stand diese Regel eben nicht auf seiner Liste. Ich begriff, dass der Mensch eben so denkt. Ich bin gerecht, indem ich bestimmte Regeln und Vorschriften halte. Doch das stimmt nicht. Du könntest es sein, wenn du das ganze Regelsystem halten würdest, doch das tust du nicht. Niemand tut das. Deshalb kannst du auch nicht sagen, ich halte so viele Gesetzesvorschriften und das ist doch alles, was nötig ist. Weil das Gesetz nämlich ein einheitliches, komplettes System ist. Entweder hältst du es ganz oder gar nicht. Wenn du es in seiner Gesamtheit halten würdest, wärst du in den Augen Gottes gerecht, doch du kannst es nicht. Deshalb bleibt dir nur eine einzige Alternative, die Gnade. Etwas, was du dir nicht verdienen kannst. Ich wiederhole nochmal, was ich bereits vorgelesen habe. In Römer 3, Vers 20 sagt Paulus, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Du brauchst erst gar nicht zu versuchen, vor Gott gerecht zu werden, indem du bestimmte Regeln und Vorschriften hältst. Du wirst unweigerlich scheitern. Das sagt dieser Vers, wenn deine Regeln richtig sind, einen Schritt weiter. Viel irritiert, wenn ich dies sage. Also schließen sich gegenseitig aus. Man kann nicht von beiden profitieren, sondern entweder von dem einen oder vom anderen. Lesen wir hierzu Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir haben zwei Alternativen vor uns, die sich gegenseitig ausschließen. Entweder ist man unter Gesetz oder unter Gnade, aber man kann nicht unter beiden gleichzeitig sein. Und wenn du unter Gesetz bist, bist du nicht unter Gnade. Und wenn du unter Gnade bist, bist du nicht unter Gesetz. Was Paulus hier sagt, hat sehr weitreichende Konsequenzen. Er sagt, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das bedeutet, wenn du unter Gesetz bist, würde die Sünde über dich herrschen. Der einzige Ausweg aus der Herrschaft der Sünde ist demnach der, damit aufzuhören, ein Gesetz halten zu wollen und stattdessen von der Gnade Gottes Gebrauch zu machen. Ich habe euch gesagt, dass das schockierend ist. Ich sehe, dass einige von euch schon ein wenig schockiert sind. Nun sagt Paulus in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wer sind die echten Kinder Gottes? Jene, die sich regelmäßig vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist die Alternative zum Einhalten von Regeln und Vorschriften. Du kannst entweder bestimmte Regeln einhalten oder dich vom Heiligen Geist leiten lassen, aber du kannst nicht beides gleichzeitig. Ich verwende zur Veranschaulichung gerne folgendes Beispiel. Vielleicht hilft es, den Sachverhalt zu verdeutlichen. Ein junger Mann kommt frisch von der Bibelschule. Er hat einen akademischen Abschluss in Theologie, er ist stark und gesund und er muss von einem bestimmten Ausgangspunkt aus zu einem Zielpunkt reisen. Gott sagt zu ihm, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du die Karte oder du nimmst die Dienste eines ortskundigen Führers in Anspruch. Der junge Mann sagt, ich bin clever genug. Ich habe meinen Abschluss in Theologie. Ich weiß, wie man Karten liest. Ich nehme die Karte. Ich brauche keinen Führer. Am Abreisetag scheint die Sonne und die Vögel singen. Doch etwa drei Tage später wird es finster. Er befindet sich mitten in der Nacht in einem Wald, unmittelbar vor einem Felsabsturz und weiß nicht mehr, wo Süden, Norden, Osten oder Westen ist. Da hört er eine sanfte Stimme, die zu ihm sagt, kann ich dir helfen? Wisst ihr, wer das ist? Der Heilige Geist, der Führer. Der Mann sagt, Heiliger Geist, ich brauche dich dringend. Der Heilige Geist holt ihn aus seiner misslichen Lage und sie gehen gemeinsam weiter. Nach einiger Zeit sagt der Mann zu sich selbst, ich war wohl ein bisschen begriffsstutzig. Ich hätte das leicht ohne fremde Hilfe schaffen können. Ich muss wirklich nicht in Panik geraten. Er sieht sich um und sein Führer ist nicht mehr da. Er ist allein und denkt sich, ich schaffe es auch so. Wieder drei Tage später steckt er mitten in einem Sumpf.
Und jeden Schritt, den er nimmt, sinkt er tiefer.
Mit jedem Schritt sinkt er tiefer ein. Er kommt nicht heraus. Wieder sagt die sanfte Stimme zu ihm, vielleicht brauchst du mich jetzt? O Heiliger Geist, bitte hilf mir. Nur du kannst mich da herausholen. Und von nun an geht er mit dem Heiligen Geist weiter auf sein Ziel zu. Dann sagt er zu seinem Führer, dem Heiligen Geist, weißt du, ich habe eine ausgezeichnete Karte. Vielleicht sollte ich sie dir mal zeigen. Der Führer erwidert, danke, aber ich brauche die Karte nicht, ich kenne den Weg. Abgesehen davon habe ich die Karte gezeichnet. Versteht ihr, was ich sagen will? Wie lange dauert es noch, bis wir erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen? Mit unseren guten Werken, unserem Regelgehorsam, kommen wir nicht ans Ziel, sondern nur mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Gnade. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. In Galater 5 greift Paulus dieses Thema wieder auf. Dieses Thema ist eines der Hauptthemen des Neuen Testaments. Jeder, der dieses Thema nicht wirklich bewältigt hat, lebt in einer Art Grauzone. Ich denke, viele Christen leben in einer Art Grauzone zwischen Gesetz und Gnade, und sie können beides nicht voneinander unterscheiden und wissen nicht, wie sie in den Genuss der Gnade Gottes kommen können. Paulus sagt in Galater 5, 18, wenn ihr aber durch den Geist Gottes geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Er sagte bereits an anderer Stelle, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Du hast also die Wahl. Du kannst wie ein Sohn Gottes leben und vom Heiligen Geist geleitet werden oder dem Heiligen Geist den Rücken zuwenden und versuchen, das Gesetz zu halten. Doch du kannst nicht beides miteinander vereinen. Das ist der Kern dessen, was ich euch vermitteln will. Das ist der Punkt, an dem viele Leute in eine Grauzone hineingeraten. Halb vertrauen sie auf die Gnade und halb vertrauen sie auf ihr eigenes kleines Regelwerk, das sie befolgen. Versteht mich richtig, ich sage nicht, es sei schlecht, sich an Regeln zu halten. Ich sage nur, du wirst nicht gerecht, indem du dich an Regeln hältst. Habt ihr das verstanden? Ich denke, ich wiederhole es besser, du wirst nicht gerecht, indem du dich an Regeln hältst. Die meisten aber von euch gehören einer Gemeinde oder Konfession an, die ihre eigenen Regeln hat. Ich denke, du solltest dich an die Regeln halten, die in deiner speziellen Gruppierung üblich sind. Wenn du dich nicht an diese Regeln halten kannst, solltest du nicht dazugehören. Doch du wirst nicht gerecht, indem du dich an diese Regeln hältst. Diese Regeln sind wirklich ein wichtiger Grund für Spaltungen im Leib Christi, weil die meisten religiösen Gruppierungen ihr eigenes, spezielles Regelwerk haben. Die Katholiken haben eins, die Baptisten haben ein anderes, die Sieben-Tage-Adventisten haben wieder ein anderes, die Pfingstler wieder ein anderes und so weiter. Die meisten Christen in diesen Gruppierungen denken, wir sind gerecht, weil wir uns an diese Regeln halten. Dann schauen sie auf die Leute, die sich an andere Regeln halten und sagen, die anderen sind eigentlich nicht wirklich gerecht, weil sie sich nicht an unsere Regeln halten. Seht ihr, was Gesetzlichkeit anrichtet? Sie spaltet den Leib Christi. Die Baptisten können und sollen sich an ihre Regeln halten, vorausgesetzt, sie sind biblisch. Dasselbe gilt für die Pfingstler, dasselbe gilt für die Katholiken, vorausgesetzt, sie sind biblisch. Doch vergesst nicht, dass niemand von ihnen dadurch gerecht wird, dass er sich an seine speziellen Regeln hält. Man wird nur durch Glauben gerecht. Das Problem liegt darin, dass wir vermutlich den Glauben links liegen lassen, wenn wir uns auf Regeln konzentrieren, und dann befinden wir uns schon wieder in dieser Grauzone. Oder es ergeht uns wie dem jungen Mann, der glaubte, er komme mit der Karte klar und dann in den Sumpf geriet. Einige von euch wissen, wie es ist, wenn man in einem Sumpf steckt. Ja, einige sind nur deshalb hier, weil sie aus dem Sumpf wieder herauskamen und erkannten, dass sie den Heiligen Geist brauchen. Amen. Nun kommt das nächste schockierende Statement. Ich würde es nicht wagen, so etwas zu sagen, wenn es nicht Paulus schon vor mir gesagt hätte. Wir finden es in Römer 7. Ich sage euch eins, der Römerbrief ist ein herrliches Buch. Ich war Professor für Logik, bevor ich Christ wurde. Ich interessierte mich sehr für Logik und glaube nach wie vor, dass sie etwas Wunderbares ist. Sie funktioniert wie ein Computer. Wenn man einem Computer die richtigen Informationen eingibt, bekommt man die richtigen Resultate. Doch wenn man die falschen Informationen eingibt, bekommt man auch die falschen Resultate. Die Logik gibt keine Antworten. Sie versetzt uns lediglich in die Lage herauszufinden, ob unsere Schlussfolgerungen sinnvoll sind. Ich würde sagen, dass die Bibel das logischste Buch ist, das ich je gelesen habe. Ich persönlich fühle mich nicht geistig minderwertig, weil ich an die Bibel glaube. Das ist meine persönliche Auffassung. Ich würde euch auch nahelegen, euch nicht intellektuell minderwertig zu fühlen, der an die Bibel glaubt und Geist verwendet, um die Emotionen anderer Leute gegen euch zu schüren. Die Leute, die immer über Fundamentalismus reden, haben nicht definiert, was man darunter versteht. Es gibt viele Worte, derer man sich bedient, um andere Leute zu brandmarken, ohne dass sie tatsächlich definiert worden wären. Lasst euch nicht beunruhigen, wenn andere euch Fundamentalisten nennen. Das nächste Mal, wenn jemand so etwas zu euch sagt, dann fragt zurück: Könnten Sie mir bitte erklären, was Sie mit Fundamentalist meinen? Gut, nun kommen wir also zu dieser schockierenden Aussage in Römer 7. Je weiter man Paulus folgt, desto schockierender wird er. Römer 7, Vers 4. Ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um mit einem anderen verheiratet zu werden, mit ihm, der aus den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht brächten. Paulus sagt Folgendes: Wenn du ein religiöser Jude warst, warst du früher mit dem Gesetz verheiratet. Sich vom Gesetz abzuwenden und jemand anderen zu heiraten, wäre Ehebruch, geistlicher Ehebruch, es sei denn, du würdest feststellen, dass das Gesetz gestorben ist. Und durch den Tod Jesu am Kreuz wurde das Gesetz tatsächlich getötet. Versteht ihr? Das ist das eigentliche Problem der meisten Juden. Sie haben das Gefühl, sie wären ihrem Ehemann untreu, wenn sie sich nicht bemühen, das Gesetz zu halten, worin sie im Grunde sowieso keine großen Anstrengungen zeigen. Sie brauchen die Offenbarung, dass das Gesetz in Christus getötet wurde, damit sie einen anderen, nämlich den auferstandenen Messias, heiraten können. Und durch ihn können sowohl sie als auch wir Frucht bringen. Versteht ihr? Nur aus einer Vereinigung entsteht Frucht. Mit wem wir uns vereinigen, gibt den Ausschlag dafür, welche Frucht wir hervorbringen. Wenn wir mit Christus vereinigt sind, werden wir die Frucht des Geistes hervorbringen. Paulus sagt weiter: Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Eine erstaunliche Aussage, nicht wahr? Die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden. Mit anderen Worten, Paulus sagt, das Gesetz erregte die sündhaften Leidenschaften. Lasst diesen Satz auf euch wirken. In dieselbe Richtung geht 1. Korinther 15, 56. Das ist auch so eine Aussage, die einem die Sprache verschlägt. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Mit dem Gesetz sei an sich alles in Ordnung, es sei vollkommen. Das Problem liege in uns. Ich möchte es so formulieren: Das Gesetz wirkt äußerlich. Es sagt: Tu dies, tu jenes nicht. Du erwiderst: Gut, ich werde dies tun und jenes nicht tun. Und mit dieser Reaktion vertraust du im Grunde auf deine eigenen Fähigkeiten. Das ist das Problem, denn du verfügst nicht über die Fähigkeit zu tun, was richtig ist, und zu lassen, was falsch ist. Es ist der ureigenste Wesenszug unseres Fleisches, dass wir uns auf uns selbst verlassen und nicht von Gott abhängig sein wollen. Gehen wir zurück zur Versuchung im Garten Eden. Womit motivierte Satan den Menschen? Indem er sagte: Du wirst wie Gott sein.